Aus dem Bericht geht jetzt oder ging für mich jetzt persönlich nicht hervor, ob dieser Passagier Flugerfahrung hat, ob da ein fliegerischer Hintergrund vorlag. Das habe ich nicht rausgefunden. Worauf ich aber hinaus möchte, ein erfahrener Pilot steigt mit einem vielleicht nicht erfahrenen Passagier in ein Flugzeug ein.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder zur vierten Folge im IFA mit Theo in unserer Staffel. Ich sage erstmal ganz herzlich Moin Theo, grüß dich.
Hallo Fritz.
Wir sind heute alleine, der Johann, der ist beruflich verhindert, von daher werden der Theo und meine Wenigkeit heute ja einen Flugunfall, der sich im Oktober 2021 ereignet hat, ein bisschen aufarbeiten, weil wir in den letzten drei Folgen darüber gesprochen haben, wie toll es ist, IFA zu fliegen, wie sehr das den persönlichen oder auch fliegerischen Hintergrund erweitert, aber dass das auch nicht immer einfach ist und dass eben auch Dinge passieren können. Und das, was wir heute besprechen wollen, dann ist es mir persönlich sehr wichtig, dass wir im Vorfeld darüber oder es generell klarstellen, dass wir nicht mit dem Finger auf den Piloten zeigen und sagen, mein Gott, hätte der das dann da an der Stelle nicht anders machen können, sondern wir wollen einfach versuchen, Fragen zu stellen, um herauszufinden, was schiefgelaufen ist, was man vielleicht hätte anders machen können. Und damit ihr besser ins Thema reinkommt, möchte ich euch gerne die Kurzdarstellung des BFU-Unfallberichtes vorlesen. Der Theo und meine Wenigkeit, wir haben den Unfall in voller Länge vorliegen. Den kann man auch im Internet lesen, also ihr könnt euch das dann runterladen. Das Aktenzeichen, das stellen wir euch unten rein mit dem Link und dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen und durchlesen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, die BFU, wurde am 11. Oktober 2021 um 9.39 Uhr durch den Such- und Rettungsdienst SAR und die Polizeileitstelle Bonn darüber informiert, dass sich nahe der Löwenburg im Siebengebirge ein tödlicher Unfall mit einem Flugzeug ereignet hat. Die BFU entsandte daraufhin ein dreiköpfiges Untersuchungsteam an die Unfallstelle. Das Flugzeug kollidierte circa drei Minuten nach dem Start zu einem privaten Flug von Bonn-Hangela nach Hamburg mit ansteigendem Gelände. Dieser Abschnitt des Fluges war nach Sichtflugregeln VFR durchgeführt worden und an der Unfallstelle herrschte zum Unfallzeitpunkt Instrumentenflugwetterbedingungen IMC. Der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass der Pilot in Instrumentenflugwetterbedingungen einflog und das Flugzeug in ansteigendem Gelände mit einem Hindernis kollidierte. Und jetzt werden noch vier Punkte angegeben zum Unfall haben beigetragen. Erstens Verlust des Situationsbewusstseins. Zweitens mangelhafte navigatorische und meteorologische Flugvorbereitung. Drittens mangelhafte Kommunikation. Und viertens nationale Restriktionen bezüglich IFA-Flüge im Luftraum Klasse Golf. Theo, jetzt kennen wir den Unfallbericht und jetzt werfe ich mal so in den Raum rein. Ein Pilot kommt um 8 Uhr morgens in Bonn-Hangela an den Flugplatz, sitzt um 8.12 Uhr mit laufenden Motoren mit seinem Passagier am Rollhalt und ist um 8.20 Uhr tot. Was ist da in der Zeit passiert?
Ja, also ich denke, dieser Unfallbericht ist vor allem deswegen interessant, Fritz, weil wir hier verschiedene Elemente zusammenkommen. Man hier sehr gut nachvollziehen kann, wie ein klassischer Flug mit Flugregelwechsel, also Start nach VFA von einem unkontrollierten Flugplatz und dann ein IFA-Reiseflug, leider tödlich ausgegangen sind für die zwei Insassen hier. Und welche Herausforderungen IFA-Fliegen hier durchaus mit sich bringt, im Hinblick auf das IFA-Fliegen im Luftraum Golf, im Hinblick auf den Flugregelwechsel, im Hinblick auf die Wetterbedingungen, die notwendig sind in diesem Fall, aber auch, dass ein sehr erfahrener Pilot, Berufspilot, viele Stunden Flugerfahrung, sehr mustererfahren, auch in den letzten Wochen und Monaten sehr viel im Cockpit gesessen hat, wie dieser dann auf einem Jahr beinahe Routineflug dann leider doch verunglückt. Und gerade weil wir in den letzten Folgen sehr intensiv über das IFA-Fliegen gesprochen haben und auch versucht haben, sehr realistisch und pragmatisch auf, den Gewinn, aber auch die Herausforderungen dessen zu blicken, ist, glaube ich, gerade dieser Flug hier so wichtig, sich anzuschauen. Du hast es jetzt schon gesagt, der Pilot ist mit seinem Passagier um 8 Uhr zum Flugplatz gekommen. Und wir wissen natürlich nicht, was zwischen 8 Uhr und 8.12 Uhr passiert ist, aber 12 Minuten für die Flugvorbereitung, eine Piper PA-34, der entsprechenden Vorbereitung des Briefings, der Einweisung des Passagiers gegebenenfalls, dem Einrichten der der Avionik etc., das ist ein kurzer Zeitraum. Und gerade für einen Flug, der an einem Tag stattgefunden hat, wo die Wetterbedingungen laut GAFO in diesem Gebiet X-Ray waren, ist vielleicht auch ein beitragender Faktor laut Unfallbericht hier entsprechend auch mangelnde Vorbereitung gewesen. Ja. Und das ist gerade was, was glaube ich wichtig ist, dass wir trotz aller unserer Ratings, trotz auch der Erweiterung der Lizenz um eine IFA-Berechtigung, dass wir hier nicht vergessen, dass gute Vorbereitung mindestens gleich wichtig ist, wenn nicht vielleicht sogar noch wichtiger wird, wenn ich mit meinem neuen Rating oder mit meiner IFA-Berechtigung dann in so einem solchen Szenario unter solchen Wetterbedingungen, wenn ich da operiere. Man muss ganz klar sagen, dass das ein anderes Szenario ist als ein klassischer Flug von A nach B zum Flugplatzrestaurant bei Kavok, bei besten Bedingungen, wenig Wind. Weil der Unfalltag hier im Oktober, da waren die Bedingungen definitiv eben nicht solche.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Jetzt haben wir den Bericht gelesen und in Punkt 173 geht dieses Untersuchungsteam unter anderem auf eine Webcam-Aufnahme vom Unfalltag ein und hat ein Bild mit veröffentlicht in nordwestliche Richtung. Wenn man sich das jetzt anguckt, da wo ich jetzt gerade aktuell drauf gucke, das ist für mich als Sichtflieger eigentlich schon der Moment, dass ich sage, hier dürfte man ja eigentlich, wie du es ja auch gesagt hast, es war X-Ray, dürfte man ja gar nicht VMC-mäßig losfliegen. Worin könnte denn der Grund liegen, dass sich ein so erfahrener Pilot bei so einer Wetterbedingung dann doch dazu entscheidet zu sagen, naja, wir fliegen jetzt mal VMC los, anstatt zu sagen, er macht jetzt einen IFA-Flugplan, ne?
Ja, total, total gute Frage, Fritz. Also ich denke, eher als erstes muss man einmal nochmal feststellen, dass diese Wetterbedingung, die man typischerweise als VFA-VMC-Flieger kennt, 10 Kilometer Sicht ist, glaube ich, was, worauf viele immer gucken in den Metas und in der Wettervorhersage, dass wenn wir IFA operieren, natürlich ganz andere Wetterminima gelten. Und dass hier beispielsweise Pistensichtweiten für Start und Landung von beispielsweise 550 Meter AVR, Runway Visual Range, oder 1500 Meter beispielsweise beim Start, im Fall des Basic Instrument Ratings, dass das Größenordnungen sind, die mögen für den vielleicht eher unerfahrenen VFA-VMC-Piloten durchaus so aussehen als unfliegbar. Also ich denke, man muss schon differenziert darauf blicken und sagen, dass von einem Webcam-Bild per se vielleicht ist es okay zu sagen, das Wetter war schlecht, aber es ist definitiv nicht so, dass wir von einem Webcam-Bild pauschal schließen können und sagen, ich kann nach IFA nicht operieren. Ein klassischer Fall, wo beispielsweise Fliegen bei sehr schlechten Wetterbedingungen durchaus möglich ist, ist, wenn ich auf einer Standard Instrument Departure zum Beispiel nach IFA von einem Verkehrsflughafen oder einem Flughafen mit Instrumenten Abflugverfahren abfliege oder wenn ich beispielsweise auch marginalen VFA-Bedingungen von einem Verkehrslandplatz starte, zum Beispiel zum nächsten Verkehrsflughafen fliege, das könnte hier zum Beispiel Köln-Bonn sein, und dann von dort erst VFA, dann später IFA auf der Standard Instrument Departure abfliege. Also ich will damit sagen, dass es, glaube ich, nicht so einfach ist, hier zu pauschalisieren, gerade wenn man nicht IFA fliegt. Die Herausforderung, die ich aber durchaus sehe, wenn man sich auch die Wetterbedingungen anguckt, die hier zum Unfallzeitpunkt geherrscht haben, das ist vielleicht nochmal ganz gut, das zu rekapitulieren. Also das Gutachten, was im Nachgang in Auftrag gegeben wurde beim Deutschen Wetterdienst, hat 3000 Meter Bodensicht sagt 3000 Meter Bodensicht hätten geherrscht und der Bedeckungsgrad 3 bis 4/8 Bewölkung in 300 Fuß und 5 bis 7/8 in 600 Fuß und dazu noch feuchter Dunst. Also da ist natürlich dann schon auch der Punkt erreicht, wo dieser Flugregelwechsel von VFA nach IFA, der ja in VMC oder zunächst der erste Teil in VMC stattfinden muss, dass das durchaus eine Herausforderung ist, dass von Bonn-Hangela nach dem Start bis hin eben zu dem Punkt, zu dem der Flugregelwechsel hätte stattfinden sollen, das in Anführungsstrichen hinzukriegen. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte hier in dem Bericht, ist, dass die Wetterbedingungen, die zum Abflugzeitpunkt geherrscht haben, keinen Flug nach VFA in VMC zulassen, bis eben zu dem Punkt Barsum, wo der Flugregelwechsel hätte erfolgen sollen. Und da haben wir, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema dann auch nochmal, nämlich die Frage, wie geht in Deutschland der durchschnittliche IFA-Pilot mit dieser Herausforderung um, dass er VFA abfliegen muss, in VMC bleiben muss bis zum Flugregelwechsel. Und ich glaube da, und das haben wir auch in der Vorbereitung kritisch diskutiert, da gibt es eben in Deutschland die Einschränkung, dass IFA nur im Luftraum Golf nur auf vorgegebene Verfahren geflogen werden darf und demnach eben hier eigentlich kein, in Anführungsstrichen, reine IFA-Abflug möglich ist. So, und da wird, und da muss man leider sagen, da wird in Deutschland, und das hört man auch immer wieder am Funk, da wird in Deutschland leider gelogen, dass sich die Balken biegen. Und es ist durchaus auch gängige Praxis bei vielen Piloten leider, diesen ersten Teil des Fluges dann doch in IMC zu fliegen, obwohl man eigentlich in VMC sein müsste. Ja. Und das ist auch so eine der Konsequenzen, die ja dann oder eine der Sicherheitsempfehlungen, die ja auch im Bericht zu finden ist, ist, dass diese Flugwechselverfahren hier, Flugregelwechselverfahren, sicherzustellen sind, beziehungsweise dass die eben überarbeitet werden sollen und hier Voraussetzungen geschaffen werden sollen, dass das sicher möglich ist, auch im Luftraum Golf, was übrigens in anderen EASA-Mitgliedstaaten absolut gang und gäbe ist.
Wir haben ja eingangs drüber gesprochen, die Zeitspanne der Ankunft, bis er am Rollhalt steht mit diesem zweimotorigen Flugzeug. Das sind sage und schreibe 12 Minuten. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, auch gerade angesprochen, bis man alles programmiert hat, bis man den Flugplan da drin hat, bis man den Passagier gebrieft hat, alleine nur Outside-Check. Muss ich jetzt von mir persönlich sagen, das würde ich nicht in 12 Minuten schaffen. Könnte man davon ausgehen, dass da vielleicht Zeitdruck bei dem Piloten bestanden haben könnte?
Also wir wissen natürlich nicht, was genau passiert ist, was genau kommuniziert worden ist. Definitiv spielt in der Luftfahrt und auch immer wieder in Unfällen Zeitdruck, Gatteritis und Ähnliches eine Rolle. Wichtige Geschäftstermine, auch hier handelt es sich ja um Flug im Werksverkehr und nicht um einen privaten Flug am Wochenende. In dem Kontext ist natürlich auch kritisch zu sehen, wie sorgfältig wird der Flug vorbereitet, welche Rolle spielt vielleicht auch Erfahrung oder auch eben aus Erfahrung resultierende Selbstbewusstsein bei der Durchführung und Vorbereitung des Fluges. Aber ich denke, am Ende kann man hier nur mutmaßen. Was vielleicht nochmal interessant ist, sich anzugucken, ist die Umgebung, in der der Flug stattgefunden hat. Also der Abflug ist ja erfolgt vom Flughafen Bonn-Hangela, also einem Flugplatz, an dem es kein IFA-Abflugverfahren gibt, der sich ganz in der Nähe der Kontrollzone Köln-Bonn befindet. Wirklich in Wurfweite quasi, der oberhalb einen Luftraum Charlie hat in 2500 Fuß und dann in südöstlicher Richtung Königswinter in die Richtung, dann bereits das erste Hindernis in kurzem Abstand, was in 1716 Fuß liegt. Das heißt, ich muss hier als Pilot überlegen, dass ich mit einem Passagier an Bord bei durchaus schlechten Wetterbedingungen in sehr kurzer Folge sehr viele Ereignisse im Cockpit habe, die stattfinden. Also es findet der Start statt an sich, der Übergang von Start in Steigflug statt. Dann muss ich aber auch schon in relativ niedriger Höhe mein Level aufmachen, weil ich brauche erst eine Freigabe für den Einflug in Luftraum Charlie, der schon in 2500 Fuß anfängt, oder Einflug in die Kontrollzone. Und ich bin aber auch dann in einem Höhenband unterwegs, wo ich in 1716 Fuß schon das erste Hindernis habe. Also ich bin in einem ganz dichten Luftraum unterwegs, wo ich sehr viel räumliches Vorstellungsvermögen und auch Situation Awareness brauche, um dann auch noch parallel die Koordination mit ATC zu machen. Ich muss den Radarlotsen rufen, ich brauche meine IFR-Clearance, ich kriege einen neuen Transponder-Code, ich kriege eine Höhenanweisung, ich kriege gegebenenfalls auch einen Wegpunkt, den ich anfliegen soll. Und man sieht ja hier schön in dem Unfallbericht, dass das eben gar nicht so reibungslos funktioniert hat. Also der Pilot hat ja beispielsweise einen Flugplan aufgegeben mit dem Flugregelwechsel an einem Wegpunkt, der nicht in dem Zuständigkeitssektor der Fluglotsin lag, die hier für diesen Sektor, wo der Start stattfand, zuständig war. Das heißt, nach dem Erstaufruf gab es erstmal irritierte Rückfragen nach dem Motto, wer sind Sie überhaupt? Weil wir haben hier gar keinen Flugplan vorliegen. So, bis dann über einen Squawk Ident vom Piloten ein Suchen des Flugplans durch den Koordinationslotsen, eine Identifizierung, wie wir sagen, stattgefunden hat und dann eben auch entsprechende Freigaben beziehungsweise Suggested Headings, die ja die Lotsin auch gegeben hat. Da ist so viel Zeit verstrichen, während der Pilot sich eben in dieser Situation der hohen Arbeitslast in einer engen, räumlich engen Situation und räumlich engen Lage befunden hat. Und ich glaube, da kommt ein ganz großes Thema nochmal zum Tragen, auch beim IFR-Fliegen, dass das Thema auch Cockpit Resource Management oder Pre-Resource Management eine große Rolle spielt. Ich bin gerade Single Pilot unter IFR oft viel höherer Workload ausgesetzt, viel mehr Dinge passieren gleichzeitig. Ich habe viel mehr, ich sag mal, nicht Betriebsgrenzen im Sinne von Flugzeugbetriebsgrenzen, sondern Systeme und Betriebsgrenzen allgemein, in denen ich mich bewege, die sind viel enger. Dass das natürlich eine ganz andere Situation erzeugt. Ja. Und mein Eindruck hier auch aus dem Bericht ist, wenn man sich dann auch noch die Steuerkurse beziehungsweise den Flugverlauf lateral und horizontal ansieht, dass das, wie die BFU ja auch schlussfolgert, dann auch zum Unfall mit beigetragen hat.
Glaubst du anhand des Berichtes, dass sich der Pilot dieser minimalen Sichtverhältnisse, auch der Sichthöhe im Bereich der Unfallstelle, wo er letztendlich verunglückte, dass er sich dessen bewusst war? Oder glaubst du, man müsste an dieser Stelle von mangelnder terrestrischer Kenntnis ausgehen?
Also, was ich glaube, ist ja immer so ein bisschen das eine, was wir wissen aus dem Unfallbericht, das andere. Die BFU hat eine sehr interessante oder einen sehr interessanten Abschnitt hier geschrieben über die Tatsache, dass der Pilot mehrere Male bereits auf dieser Strecke unterwegs war. Also sprich, wir sprechen hier über einen Piloten, der nicht zum allerersten Mal von Köln-Bonn nach Hamburg geflogen ist, sondern mehrfach hin und mehrfach zurück. Und entscheidend, denke ich, ist oder sind mehrere Sachen. Einerseits haben die meisten der Flüge dieses Piloten zwischen Köln-Bonn und Hamburg haben unter sehr guten Wetterbedingungen stattgefunden. Und natürlich ist ein Abflug ein solcher Flug unter wirklich sehr guten Kabok-Bedingungen ein ganz anderer Flug als jetzt unter den Bedingungen, die am Unfalltag geherrscht haben. Und die Frage, die sich natürlich dann stellt, ist, wie groß ist die Notwendigkeit, sich mit der Frage des Terrains oder der Frage der örtlichen Gegebenheiten im Detail auseinanderzusetzen, wenn ich in der Regel eh bei gutem Wetter unterwegs bin. Und da ist natürlich aus meiner Sicht die Exposure, die sich ein Pilot gibt, der nach IFR unterwegs ist, gegenüber einem, der nach VFR unterwegs ist, zumindest was das bewusste Entscheiden für einen Flug angeht, höher. Ja? Also VFR-Pilot bin ich in der Regel sehr viel kritischer, sehr viel eher auf VMC, VFR-Bedingungen angewiesen. Gibt natürlich auch immer wieder auch da schwere Unfälle, Einflug in Instrumentenflugbedingungen. Aber als IFR-Pilot habe ich ja gerade diese Lizenz gemacht, um eben auch bei widrigen Wetterbedingungen oder schlechteren Wetterbedingungen zu fliegen. Und da wird sicherlich oder bei vielen ein anderer Maßstab angelegt. Und auch ein Maßstab, der sich mit der Zeit und der Erfahrung auch verschiebt, als es vielleicht bei vielen VFR-Fliegern im normalen Alltag der Fall ist.
Ich gehe mal gerade vom Bericht ein bisschen weg. Ich habe gerade noch einen Satz von dir im Kopf. Es wird manchmal im Cockpit gelogen, dass sich die Balken biegen, so ungefähr deine Aussage von eben, was Wetterbedingungen, VMC-Bedingungen betrifft. Jetzt sind wir Menschen, wir machen alle Fehler. Wenn der Pilot jetzt sieht, oh hoppla, ich habe mich mal doch mit den VMC-Bedingungen vertan, hätte er den IFR-Pickup in dem Sinne nicht, oder wäre es nicht ratsam gewesen, den IFR-Pickup vorzuziehen, dass er sagt, Mensch, Radar, ich habe mich total verhauen, könnte mir jetzt schon den Pickup irgendwie geben. Wäre das ratsamer gewesen?
Also das ist natürlich was man machen kann, ja, aber da eben kleine Sternchen, komme ich gleich zu. Der Pilot hat ja hier einen Flugplan gefeilt mit einem IFR-Pickup beim Wegpunkt Bamsu. Das heißt, erstmal hier expliziter Wunsch des Piloten, beziehungsweise vielleicht auch impliziter Wunsch, weil er der Software, die Planung für ihn gemacht hat, nichts anderes instruiert hat. Man hat unter IFA grundsätzlich schon die Möglichkeit, auch den IFA-Pickup sehr bewusst zu beeinflussen. Ja, wir sind natürlich hier bestimmten Flow-Management-Regularien unterlegen. Das heißt, ich kann unter Umständen nicht überall da den Pickup machen, wo ich ihn möchte. Vielleicht nicht immer da zu der Zeit, wo ich ihn auch gerne machen möchte. Aber grundsätzlich kann ich als Pilot gerade bei verschiedenen Wetterlagen durchaus beeinflussen und den Wegpunkt beispielsweise so legen, dass der, wenn ich auf das GAFOR schaue und ich habe beispielsweise im Osten schlechtes Wetter und Terrain und im Westen beispielsweise gutes Wetter oder besseres Wetter und kein Terrain, dann würde ich immer versuchen, den IFA-Picker-Punkt eher dann beispielsweise in den Westen zu legen, auch wenn sich dadurch vielleicht die Flugstrecke etwas verlängert. Also hier definitiv Potenzial. Manchmal muss man auch sagen, wird eben aber der Picker-Point auch absichtlich um sogenannten Flow Management-Maßnahmen zu entgehen, absichtlich woanders hingelegt. Ja, manchmal möchte ich einen bestimmten Sektor, also einen Sektor der Flugsicherung vermeiden und lege meinen Punkt deswegen so weit nach hinten. Ja, also auch das kann hier ein Grund sein. Viel wichtiger ist allerdings, dass ist auf der sogenannten Minimum Vector Altitude Karte, da gibt es eine Karte, die DFS veröffentlicht, gibt es Höhen, die veröffentlicht sind, unter denen die Deutsche Flugsicherung oder der Flugsicherungsorganisation keinen IFA-Pickup machen darf. Und das ist hier zum Beispiel im Umkreis vom Flugplatz Bonn-Hangela, sprechen wir da über 2400 Fuß westlich des Flugplatzes und südöstlich sogar 3000 Fuß. Das heißt, selbst wenn ich hier als Pilot in 1000 Fuß feststelle, oh, hier sind gar keine VMC-Bedingungen, wobei ich sagen müsste, man dürfte gar nicht in die Situation kommen eigentlich natürlich, gibt es eben in Deutschland im Moment keine Möglichkeit, hier außerhalb von kontrolliertem Luftraum beispielsweise und unterhalb der Minimum Vectoring Altitude einen IFA-Pickup durchzuführen. So, und das ist ja auch einer der Kritikpunkte hier, dass beispielsweise in anderen Ländern ein Flug nach Instrumentenflugregeln im unkontrollierten Luftraum außerhalb von veröffentlichten Verfahren durchaus möglich ist. Also ich sprich sicher von einem kleineren Flugplatz zu einem kleineren Flugplatz fliegen kann. Insofern ja, gute Idee, manchmal möglich, aber definitiv nicht immer und gerade hier für die Fluglotsen unter deutschen Maßgaben nicht möglich gewesen, in solch niedrigen Höhen den IFA-Pickup schon zu machen.
Im Unfallbericht wird unter anderem auch erwähnt, dass sich der Pilot einen Flugplan von einem Dienstleister hat feilen lassen. Der Pilot hatte keinen Zugang zum DVD-Portal. Und er hat diesen Flugplan, wie würde man jetzt sagen, in Anführungszeichen, einfach gesehen und abgesegnet. Oder was hätte er denn besser machen können mit dem Flugplan, damit er nicht in diese missliche Situation hineingeflogen wäre?
Also ich würde hier nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen und gucken, wie sieht denn so eine klassische Flugplanung nach IFA oder für einen IFA-Flug aus und was kriege ich hier als Pilot oder Pilotin an Informationen und Daten aus den gängigen Tools. Und daraus können wir dann nochmal einen Rückschluss machen, auch auf die Situation, in der sich vielleicht der Pilot befunden hat, der hier verunfallt ist. In den meisten Tools, wie zum Beispiel ForeFlight oder Autorouter, wenn ich dort IFA-Flugplanung mache, dann bewege ich mich im Regelfall in einem Environment, wo klassischerweise Linienflüge stattfinden, wo Verkehrspiloten planen. Ich befinde mich in einem Segment, wo VFA nicht die große Rolle spielt im Regelfall. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit ForeFlight jetzt in meinem Fall einen Flug plane von A nach B, IFA oder auch mit Flugregelwechsel und mir dann dort das Briefing-Paket angucke, Gleiches trifft hier auch auf das Briefing-Paket des Piloten zu, dann bekomme ich hier ein IFA-Briefing-Paket. Also ich kriege dann zum Beispiel in manchen Tools noch nicht mal die Significant Weather Chart bis Flight Level 100, sondern ich bekomme die Weather Charts, die für die Verkehrsfliegerei interessant sind, wenn sie in Flugflächen 200, 300 unterwegs sind. Der Pilot hatte hier sogar die Significant Weather Chart, also Informationen bis Flugfläche 100, aber in diesen Briefing-Paketen ist in der Regel keine Information über Sichtflugbedingungen für den VFA-Teil der Strecke drin. Das heißt, ich habe hier im Regelfall oder in vielen Tools gar keine Info zu diesem ersten kleinen Stück, was ja oft dann wirklich nur einige Minuten ist. Ja, ich sag mal zwischen 3 bis vielleicht 15 Minuten, bis ich dann tatsächlich den Flugregelwechsel mache, je nach Planung. Und das ist ja hier auch dem Piloten zu Hängnis geworden, laut Untersuchungsbericht, ist, dass das Gramit, was Teil des Briefingpaketes war, wenn wir das uns so angucken, das sieht natürlich schon jetzt nicht gut aus. Ja? Also nach VFR, VMC würde ich damit vielleicht jetzt nicht Log fliegen. Aber wenn ich mir das so angucke, dann sieht das durchaus so aus, dass da bei EDKB, bei Köln-Bonn, dass da zumindest vielleicht ja so bis 2.500 Fuß, da sieht er schon, da ist es blau. So, also da sieht das schon so aus, als ob da vielleicht VMC-Bedingungen herrschen könnten. Wenn man sich dann im Gutachten danach anguckt, dass dort X-Ray geherrscht hat, laut GAFOR, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie kann dieses wichtige Element in der Flugvorbereitung da dann fehlen oder diese wichtige Information? Und das ist sicherlich ein Punkt, den ja auch die BFU anspricht, ist, dass hier eben für den VFR keine angemessene Flugvorbereitung erfolgt ist im Hinblick auf die Wetterbedingungen. Also wie du auch angesprochen hast, es gab ja auch nochmal Webcam-Aufnahmen, die man sich vielleicht hätte angucken können. Das GAFOR ist ja nicht nur im DVD, in der App verfügbar oder online, sondern auch in anderen Flugplanungstools. So, ja, also da haben wir sicherlich einen Grund gefunden, der beigetragen hat zu diesem leider tragischen Unfall.
Wir hatten es angesprochen, er war nicht Kunde beim DVD. Nichtsdestotrotz hat die BFU ein Gutachten beim DVD in Auftrag gegeben bezüglich des Wetters. Das Wetter habe ich mir ganz kurz rausgesucht. Von Hangela meldete das Wetter von Köln-Bonn, 8.20 Uhr, meldeten die Wetterbedingungen, windvariabel, ein Knoten, Boden sich 3000 Meter, Wettererscheinungen feuchter Dunst, Bedeckungsgrad 3 bis 4 Achtel in 300 Fuß, dann haben wir 5 bis 7 Achtel in 600 Fuß, Trend zeitweilig 5 bis 7 Achtel in 300 Fuß, wir hatten eine Temperatur von 8 Grad, der Taupunkt lag bei 7 Grad, also ein Luftdruck von 1026 Hektopascal. Ja, das war so auffliegende Bewölkung beim Siebengebirge, was dann da eben vorherrschte. Er plant einen Flug, VFR los, geht in IFA rein, sieht, ja, Wetter ist jo, nicht so toll. Warum macht man dann nicht nochmal eine intensivere Flugvorbereitung für VFR?
Ja, das ist natürlich die spannende Frage und sicherlich eine, die wir nicht abschließend klären können, weil wir nicht genau wissen, wie die Flugvorbereitung für den VFR-Teil ausgesehen hat, abgesehen davon, dass ja die DFS eben, beziehungsweise nicht die DFS, die BFU zu dem Schluss kommt, dass das, was an Unterlagen vorgelegen hat am Ende, nicht ausreichend war, um sich entsprechend vorzubereiten. Ja. Ich habe gerade nochmal rausgesucht, also weil du das angesprochen hast, der geneigte Pilot, der VFR-VMC fliegt, der sieht jetzt Bodensicht 3000 Meter, ja, das ist am Verkehrspiloten, an einem großen Verkehrsflughafen das Ende der Landebahn, ja, das man gerade noch so sieht. Und dann eine entsprechende Bewölkung in 300 und 600 Fuß. Und ich habe gerade noch mal geguckt, also zum Beispiel die Bedingungen, um nach Sonder-VFR in einer Kontrollzone zu fliegen, sind 1,5 Kilometer Flugsicht. Die waren wahrscheinlich hier gegeben. Muss Bodensicht bestehen. Das war hier wahrscheinlich auch gegeben, wenn man sich die Bilder ansieht. Und die Hauptwolkenuntergrenze darf nicht unter 600 Fuß liegen. Also da ist durchaus auch je nach lokaler oder je nach Situation vor Ort und je nach Veränderung des Wetters vielleicht durchaus denkbar gewesen, dass ein Flug nach Sonder-VFR in die Kontrollzone Köln-Bonn und dann ein Abflug auf einem Instrumentenabflugverfahren vielleicht sogar durchaus problemlos möglich gewesen wären. Ja. Also zumindest ist das nicht auszuschließen. Ja. Also was ich damit sagen will, ist, ich will nicht nicht anmaßen zu sagen, der Pilot hätte das machen sollen oder müssen. Ich will nur sagen, dass durchaus auch Wetterbedingungen, die hier im ersten Moment erstmal sehr schlecht erscheinen, unter Umständen nicht nur möglich und also nicht nur legal sind, sondern auch durchaus möglich sind, nach IFA dann entsprechend zu operieren.
Er hat den Flugplan bekommen, dann hat sich im Nachhinein rausgestellt, er hat einen Slot bekommen. Der lag auf 6 Uhr, lass mich jetzt nicht lügen, 31 oder 36?
8 Uhr, genau.
Oder genau, dann wurde der nochmal, hatte der sich nochmal verschlechtert, der CTOT, ist dann nochmal ein bisschen nach vorne gerutscht, aber nur so ein paar Minuten, 3, 4, 5 Minuten, war nicht sehr viel. Er hat das aber irgendwie wahrscheinlich nicht mehr richtig zur Kenntnis genommen, diese E-Mail. Weil wenn man ja um 8.12 Uhr am Rollhalt steht mit einem CTOT um 8 Uhr, ich sage jetzt mal grob 26, gut, da kann man natürlich jetzt noch warm laufen lassen, da könnte man jetzt noch so argumentieren, gar keine Frage. Aber vielleicht ist ihm diese E-Mail durchgerutscht. Könnte man davon ausgehen, mutmaßen?
Ja, mutmaßen ist ja immer schwierig bei Flugunfallberichten. Aber was definitiv festzuhalten ist oder was ja de facto passiert ist, ist, dass der Pilot abgeflogen ist und sich nicht an die vorgegebene CTOT gehalten hat. Er hat eine E-Mail bekommen um 8.12 Uhr, wo ja der Start um 8.16 Uhr erfolgte. Am Rollhalt war der Flieger eben genau um 8.12 Uhr. Also in diesen 4 Minuten zwischen Rollhalt und Start. Ob er die gelesen hat, weiß man nicht. Ja, es ist natürlich ein Zeichen, dass in dieser kurzen Abfolge zwischen 8 Uhr, 8.12 Uhr, 8.16 Uhr Start, dass dort sicherlich eine reduzierte Aufmerksamkeit oder an die Aufmerksamkeitsspanne und auch das Situational Awareness, wie die BFU ja auch sagt, definitiv reduziert oder zum gewissen Zeitpunkt vielleicht dann später auch verloren war. Ja. Ja, ich denke, wir können da mitnehmen oder vielleicht für die Hörer ist nochmal interessant hier mitzunehmen, einfach wie wichtig es ist, seine Situational Awareness zu schützen, indem man sich sauber vorbereitet, indem man mit gewisser Ruhe und auch vielleicht Ausgeglichenheit an die Themen rangeht, dass man sich die nötigen Informationen beschafft, dass man gerade für einen IFR-Flug, der VFR beginnt mit Flugregelwechsel, sich entsprechend brieft, auch für den VFR-Teil, wo der geneigte IFR-Pilot vielleicht sagt, ach ja, das ist ja eh nur der VFR-Teil, ich fliege ja IFR, dass man diesen Teil entsprechend ernst nimmt, ja, und dass man auch, selbst wenn man an einem Flugplatz mehrfach schon VFR beziehungsweise auch IFR in sehr guten Wetterbedingungen operiert hat, dass man sich gerade vor so einem Start bei marginalen Wetterbedingungen sehr intensiv mit dem Terrain, mit den lokalen Gegebenheiten auseinandersetzt, und du weißt ja auch, viele Apps, kann jetzt selbst nur für Vorflight sprechen, bieten ja mit einem Hazard Advisor und Terrain-Funktion sehr gute Möglichkeiten auch, mal zu gucken, wo bin ich denn da, an welchem Punkt und wie sieht denn das Terrain aus, wenn ich in 1200 Fuß beispielsweise mal einen Abflug nach Südosten plane. Also ich glaube, was wir durchaus festhalten können, ist, dass die Informationen, die notwendig gewesen wären, um diesen Flug sicher durchführen zu können oder vielleicht auch nicht durchzuführen, die haben definitiv existiert. Ja. Entschuldigung, ob die dem Piloten zur Verfügung gestanden haben in voller Gänze, das bleibt wahrscheinlich bis zum Ende ungeklärt.
Ich stelle jetzt mal eine ganz ketzerische Frage in den Raum. Wenn ich VFR in Bonn-Hangela wegfliege und ich gehe von der Frequenz von Bonn-Hangela Radio weg, habe ich ja eigentlich nichts auf einer Radarfrequenz verloren, oder? Müsste ich mich nicht erstmal bei FIS melden?
Ja und nein. Ich bin mir da gar nicht sicher, ob es dazu eine ganz genaue Festlegung gibt. Gängige Praxis ist auf jeden Fall wie folgt. Gängige Praxis ist, dass wenn ich nicht weiß, auf welcher Radarfrequenz ich mich melden muss oder ich keine Radarfrequenz vom AFISO, also vom Flugplatz, vom Abflugplatz mitgeteilt bekomme, dann ist der gängige Prozess, ich melde mich erstmal bei FIS, ja, ich informiere FIS über den geplanten Flugregelwechsel. FIS koordiniert dann mit dem Radarlotsen, also die telefonieren dann mal für dich, die geben vielleicht schon den Squawk-Code durch und dann ist eine gewisse Vorbereitung dessen oder Vorbereitung dieses Handovers schon gegeben. Wenn man aber, wie ich sagte, die Frequenz beispielsweise schon bekommt, also bei einem Abflug aus zum Beispiel Schönhagen ist das üblich, bei Berlin, man kriegt die Radarfrequenz direkt vom AFISO mitgeteilt, in anderen Ländern im europäischen Ausland auch üblich, oder ich weiß die Frequenz, weil ich immer von diesem Platz abfliege, oder die gerade erst bei der Landung benutzt habe, dann kann ich hier auch schon direkt den Radarlotsen rufen. Es ist sogar so, dass auf der entsprechenden Karte von der DFS die Radarfrequenzen sogar auch eingezeichnet sind oder eingetragen sind. Also will sagen, was der Pilot hier gemacht hat, ist sicherlich nicht verkehrt gewesen. Ich sehe die größte Herausforderung hier im Hinblick auf den kurzen Zeitabstand zwischen den Ereignissen, dass der Zeitraum zwischen Start Level off in 1200 Fuß und Koordination mit der Lotsin, die den Flugplan nicht hatte vorliegen und dann dem Crash einfach sehr, sehr kurz war. Ja, also hier wäre es wahrscheinlich, ja, oder das weiß man nicht, aber hier wäre durchaus interessant gewesen, was passiert wäre, wenn sogar noch erst ein Anruf auf FIS erfolgt wäre, der ja durchaus noch mal länger gedauert hätte, beziehungsweise mehr Zeit in Anspruch genommen hätte.
Kannst du dir erklären, beziehungsweise, weil ich habe es nämlich im Bericht nicht gefunden, warum die Kommunikation zwischen ihm und der Lotsin so holprig gestartet ist? Das ist ja quasi der Eingang des Unfallberichtes, dass er sich ja auf dieser, deswegen habe ich so ketzerisch gefragt, wäre es nicht sinnvoller gewesen, sich erst bei FIS zu melden, weil er hat sich ja bei der Radarlotsin gemeldet, die ihn natürlich nicht auf dem Schirm hatte, weil sein IFR-Pickup-Punkt lag im anderen Sektor, dementsprechend musste sie mit einem Kollegen Rücksprache halten und musste dann erstmal um Squawk Ident bitten. Weil sie war eigentlich, sie wusste gar nicht, was will er denn jetzt von mir? Und er hat auch gar nicht seine Phraseologie abgearbeitet, dass er gesagt hat, wo er denn losgeflogen ist, weil sie wusste gar nicht, wo er ist.
Genau, also grundsätzlich kann man eben, oder ist einer der Vorteile, dass bei diesen IFR-Flügen, die ja immer mit Flugplan stattfinden, der Lotse weiß, was ich vorhabe. Ja, ich habe meine Route gefeilt, ich habe meine Clearance bekommen. Jetzt bei einem Abflug beispielsweise aus Köln-Bonn, also dem großen Verkehrsflughafen, da brauche ich nicht wie klassisch beim VFA-Fliegen sagen, Cessna 172, VFR nach Wangeoge, zwei Personen an Bord. Die Information ist hier schon vorhanden, die ist hier beim Flugplan drin und die liegt bei der Flugsicherungsorganisation auch schon vor. Das heißt beispielsweise klassisch auch bei einem Abflug, also wenn ich jetzt sagen wir mal in Köln-Bonn starten würde und ich kriege meine Startfreigabe auf der Tower-Frequenz, je nach Verfahren, entweder rufe ich selber oder nach Aufforderung des Tower-Lotsen dann den Radar-Lotsen und dann sage ich beispielsweise nur noch Passing 800, Climbing 5000. Ja? Ich sage gar nicht, wer ich bin, wo ich hin will und also ich sage natürlich mein Callsign, aber ich sage nicht eben, was ich für ein Flugzeugtyp habe etc. Und diese, ich sag mal, abgekürzte Phraseologie, weil die Flugsicherungsorganisation weiß, wer ich bin, wo ich hin will und was mein Plan ist, die ist durchaus üblich. Die Irritation hier laut Untersuchungsbericht kam ja eben, wie du sagst, dadurch, dass der Pilot eine Lotsin gerufen hat in einem Sektor, wo der IFR-Pickup ja gar nicht stattgefunden hat. Das oder gar nicht hätte stattfinden sollen. Das heißt, die Lotsin hatte den Kontroll- oder Ankündigungsstreifen gar nicht vorliegen. Und dann ist erstmal die Suche losgegangen. Also, weil dann ist natürlich erstmal unklar, wo kommt das Flugzeug her. Es gibt keinen Streifen, es gibt keine Info, wer das da ist, der da ruft. Dann eben erstmal dieser Prozess mit Squawk Ident. Genau, das Squawk Ident, was hier muss man dazu sagen, die Lotsin ja auch noch nicht mal nach eigenen Angaben gar nicht wahrgenommen hat auf dem Bildschirm. Ja. Dadurch ist, glaube ich, erstmal dieses Chaos entstanden, laut Bericht, was wiederum wahrscheinlich auch zu einer Verzögerung geführt hat.
Hätte eine bessere Kommunikation mit Radar den Vorfall verhindern können?
Also unabhängig davon, dass die Kommunikation hier sicherlich nicht optimal gelaufen ist, ist, glaube ich, insgesamt hier der gesamte Prozess oder der gesamte Flugablauf nicht ideal gewesen. Also der Flugregelwechsel hätte später stattfinden sollen in einem anderen Sektor. Dort lag der Flugplan ja vor. Der erste Flugteil hat nach VFA in VMC stattfinden müssen. Das war, wie man sieht, nicht der Fall. Also ich glaube hier, und da muss man auch aus der Praxis ja sagen, grundsätzlich funktionieren Flugregelwechsel und auch die Abarbeitung von IFR-Verkehr in Deutschland ja wirklich sehr, sehr reibungslos und sehr professionell. Und ich glaube, auch der Bericht kommt ja unabhängig von der Tatsache, dass dieses gesamte Thema IFR-Fliegen im Luftraum Golf und so weiter durchaus kritisch beleuchtet wird, ja auch zu der Erkenntnis, dass hier auf Seiten der Lotsen es keine Versäumnisse oder keine Probleme gab. Und so, also wie man immer so schön sagt, ja, hier war dann eben, waren dann die Löcher im Schweizer Käse dann doch ausnahmsweise mal hintereinander angeordnet und der Pilot hat auch einfach Pech gehabt. Ja.
Das Flugzeug laut BFU war technisch in Ordnung, war einwandfrei. Es war auch in den Limits betankt, es war in den Limits beladen, also die Beladung, Weight and Balance, das hat alles gepasst.
Ganz minimal überladen, ne? 30 Kilo ungefähr überladen, aber innerhalb des Schwerpunkts
So. Oh, okay. Also dann da habe ich, das ist ein wichtiger Punkt, den habe ich dann überlesen. Okay, also minimalst in den Grenzen überladen. Sehr hochmodern ausgerüstet für eine IFA-Maschine. Unter anderem mit Terrain Proximity Funktion, die vom Piloten ausgeschaltet war, beziehungsweise die war gar nicht erst eingeschaltet. Ungenutzt. Hätte das eine Unfallverhütung oder einer Unfallverhütung beitragen können?
Also ich denke, die da kann man, also da ist es wie oft bei diesen Unfällen, dass dann wieder ein weiterer Faktor war, der sicherlich nicht positiv zum Geschehen beigetragen hat. Es gibt in Avionik, gerade in IFA-zertifizierte Avionik, mehrere Dinge, die wichtig sind. Die Datenbasis muss aktuell sein. Das gilt beispielsweise für sowohl die sogenannte NAV-Data, also sprich die Wegpunkte, die Verfahren. Das gilt aber auch für die Obstacles. Und das gilt auch fürs Terrain. Das heißt, all diese Evidence und Garmins müssen aktuell gehalten werden. Damit ist es aber nicht getan, sondern wie du richtig sagst, es gibt verschiedene Ausbaustufen von beispielsweise Terrain Proximity Warning Systemen in verschiedenen Varianten. Also es gibt Systeme, die nur visuell alerten. Es gibt Systeme, die visuell und akustisch alerten. Es gibt aber auch Systeme beispielsweise wie ForeFlight, die zusätzliche Terrain Awareness bieten können, wenn man es denn einschaltet. Und ich denke, das Ganze ist so ein bisschen zu vergleichen, auch klassischerweise mit diesem ganzen Thema Mode-S-Transponder und Traffic-System in Flugzeugen. Natürlich ist es besser, wenn man mehr Awareness im Cockpit ermöglicht und wenn man beispielsweise auch akustisch gewarnt wird und wenn man bestimmte Features, sei es in Hard- oder Software, freischaltet und oder einbaut. Aber ich glaube, man muss auch fairerweise sagen, dass es absolut möglich ist, Flüge nach IFA mit Flugregelwechsel auch unter schlechten Wetterbedingungen durchaus durchzuführen, ohne entsprechende Terrain Awareness Systeme in welcher Ausbaustufe auch immer an Bord zu haben. Ja, hier ist dann, wir wissen ja nicht ganz genau, welches beispielsweise EFB der Pilot benutzt hat. Also im Unfallbericht ist von keinem die Rede, sondern eben nur von der Flugvorbereitung mit dem Online-Tool. Aber da ist für mich zum Beispiel auch so eine Lessons Learned, gerade beim Fliegen. Ich bin ja auch viel in Skandinavien unterwegs, dass beispielsweise ich immer mit aktualisierter Obstacle- und Terrain-Datenbank fliege, ich das Feature auch freigeschaltet habe bei mir im Flieger, ich auch akustisch mit Terrain gewarnt werde und ich beispielsweise auch in ForeFlight den sogenannten Hazard Advisor nutze und den auch entsprechend konfiguriert habe mit Abständen und Speeds, um einfach diese Awareness hier zu kriegen. Das geht weiter eben auch in der Profile View, die man sich anzeigen kann auf den Geräten. Also ich glaube, richtig ist, man kann ganz viel machen und es ist sicherlich auch richtig zu sagen, dass der Pilot nicht alle Tools, die man hätte haben können, auch genutzt hat zum Zeitpunkt des Unfalls. Ja.
Hat ein Passagier dabei gehabt, einen Mitarbeiter aus seiner Firma, also der Hintergrund des Fluges war ja, dass er nach Hamburg fliegt, geschäftlich, um mit seinem Mitarbeiter dort einen Termin wahrzunehmen. Aus dem Bericht geht jetzt oder ging für mich jetzt persönlich nicht hervor, ob dieser Passagier Flugerfahrung hat, ob da ein fliegerischer Hintergrund vorlag. Das habe ich nicht rausgefunden. Worauf ich aber hinaus möchte, ein erfahrener Pilot steigt mit einem vielleicht nicht erfahrenen Passagier in ein Flugzeug ein, hätte vielleicht eine klarere Kommunikation zwischen den beiden dazu beitragen können, dass man den Flug eventuell nach hinten verschiebt, damit einfach dieser Passagier auch die Chance hat, seine Bedenken klar zu kommunizieren, wozu er ja eigentlich auch das Recht hätte. Also du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Also genau. Wenn ich das ein schlechtes Bauchgefühl habe, dann kommuniziere ich ganz ehrlich, du pass mal auf, nach meinem Dafürdenken, ich kann nicht so gut gucken als Fußgänger. Ich fühle mich jetzt noch nicht wohl, mit dir ins Flugzeug einzusteigen. Lass uns eine halbe Stunde warten, eine Stunde warten. Wir rufen in Hamburg an. Wir sagen den Leuten, wir kommen später.
Also ich glaube, das ist ein ganz spannendes und auch sehr schwieriges Thema, weil es kann die Situation geben, dass ein Passagier aus welchem Grund auch immer Sorge hat, ja, vor einem Flug und dann eben dem Piloten auch mitteilt und der Pilot dann auch sagt, okay, da hast du eigentlich recht, das machen wir jetzt doch nicht. Meine persönliche Erfahrung zeigt und auch im Verein und auch am Flugplatz, dass das eigentlich seltenst der Fall ist. Ja, ich sehe das manchmal bei jüngeren Piloten oder Flugschülern, die vielleicht noch sehr unerfahren sind, die dann sagen, ja, wenn mein Fluggast jetzt ein bisschen unsicher ist, dann bin ich vielleicht auch selber noch unsicherer und dann lasse ich das mit dem Flug. Was ich meistens wahrnehme oder sehe, ist eigentlich, dass Passagiere generell, vor allem flugunerfahrene Passagiere, nicht lizenzierte Passagiere oder Passagiere, die nicht eine Pilotenlizenz haben, eigentlich eher zu einer Verschlimmerung der Situation beitragen. Also ich habe einen Termin in Hamburg oder wo auch immer, ich habe einen Passagier dabei, es gibt Erwartungen an diesen Flug, es gibt einen Zeitplan, es gibt vielleicht ein gebuchtes Hotel, einen Mietwagen. Wir sprechen da über Getteritis auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch zu gewissem Grad natürlich auch sehr viel Vertrauen. Ja, also Passagier, jetzt beispielsweise deine Partnerin oder meine, die kann ja gar nicht einschätzen, wie diese Wolken- oder Wettersituation zu bewerten ist. Also es gibt ja sehr viel, ich sag mal, Vertrauen, was da in der Hand des Piloten gelegt wird. Deswegen würde ich mir da, ehrlich gesagt, bei so einem Flug wenig Hoffnung machen, dass ein Passagier, ja, vielleicht in Ausnahmefällen dann vielleicht doch, aber generell eher nicht, dazu beiträgt, dass ich nicht fliege. Ich glaube, was spannend sein könnte, gerade in dem ganzen Thema Single Pilot IFR, ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext fliege oder im Werksverkehr hier und ich habe einen Piloten oder einen Passagier, der immer wieder mitfliegt, da kann ich natürlich vielleicht diesen Passagier irgendwann mal zu einem AZF-Lehrgang schicken oder der hat vielleicht selber eine Lizenz oder der kennt sich vielleicht auch aus, der kann mir den Transponder-Code rasten, der kann mir vielleicht auch, sag mal, bei der Organisation im Cockpit mich unterstützen oder der kann vielleicht einfach nur mitgucken. Also im Unfallbericht zum Beispiel ist ja auch die Rede davon, dass auf dem GPS das Gelände kurz vor dem Impact oder bei dem Flug in den letzten Minuten durchaus länger auch in Gelb, also in quasi Caution-Farbe markiert worden war, aber es wurde eben nicht akustisch gewarnt. Da ist natürlich dann vielleicht der Passagier sogar auch hilfreicher, wenn der auf bestimmte Dinge hinweist. Aber am Ende muss man klar sagen, Pilot den Command und hier verantwortlich ist dann eben dann doch der Pilot. Und all diese, ich sag mal, passagierbezogenen Themen sind bestenfalls Hilfsmittel. Ja.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück vor den Ereignissen. Der Pilot hatte, das hat dann die Obduktion ergeben, circa 6 bis 8 Stunden vorher einen eindeutigen Hinweis auf einen Herzinfarkt gehabt. Als ich die Stelle im Bericht gelesen habe, habe ich ehrlich gesagt ziemlich große Augen bekommen, denn es wird auch darüber berichtet im Bericht, dass die BFU die Witwe interviewt hat, befragt hat und die hat gesagt, mein Mann hat hier ganz normal am Frühstückstisch gesessen, hat seinen Kaffee getrunken. Wir haben über den Termin gesprochen, der war nicht aufgeregt. Das war ein Routineablauf. Wenn man jetzt diese medizinischen Aspekte, die bei ihm noch hinten dran stehen mit den pathologischen Angaben, jetzt noch mal so ein bisschen verbindet, kann man da Parallelen dann dazu erkennen?
Also ich glaube, da ist der Bericht ja interessanterweise sehr eindeutig und zwar abgeleitet aus dem Funk und abgeleitet auch aus den vorgenommenen Einstellungen im Flugzeug und auch den Veränderungen der Fluglage, dass der Pilot zum Zeitpunkt des Unfalls A am Leben war und B handlungsfähig war. Also Aufgaben, Eingaben, Aufforderungen sind umgesetzt worden, sind erfolgt und wir wissen zwar, dass der Pilot eine Vorerkrankung gelitten hat und wir wissen auch, wie du sagst, dass es eben diesen eindeutigen Hinweis auf den Herzinfarkt gibt, aber wir wissen auch, dass der Pilot hat das Flugzeug geflogen und hat bis zum letzten Moment da gehandelt. Ich denke, was für mich eigentlich viel noch interessanter ist, als ich das gelesen habe, ist was ganz anderes, nämlich da schließt sich der Kreis zu dem Thema vorher mit den engeren Betriebsgrenzen. Also ich bin natürlich immer als Pilot gegenüber meinen Fluggästen und auch dem Flugzeug derjenige, der in der Verantwortung ist, das sicher durchzuführen. Und das ist natürlich auch so ein medizinischer Vorfall oder jegliche Art von Vorerkrankung. Ein gewisses stellt ein Risiko da, wenn ich fliege, auch in VMC unter VFA. Aber hier bei so einem Flug unter diesen Bedingungen, in dieser Situation mit dem zeitlichen Ablauf, in den Grenzen, natürlich eine mögliche medizinische Beeinträchtigung, von der wir nicht wissen, ob sie dann tatsächlich im Flug auch zum Unfall beigetragen hat. Aber dass diese viel fatalere Auswirkung hat in einer Situation, wo ich als Single Pilot eben unter einer extrem hohen Workload stehe, wo ich nicht im Zweifelsfall dann doch einfach mal weiterfliege, in VMC, VFA, vielleicht mal in den kontrollierten Luftraum einfliege, aber immerhin die zeitliche Reaktion nicht so relevant ist wie jetzt bei so einem Flug, bei diesem Abflug in 1200 Fuß in diesem bergigen Gebiet. So, also ich glaube, es ist eine interessante Beobachtung, ja, und sicherlich auch was, wovon wir lernen können, aber ja, man muss hier eben auch fairerweise sagen, es hat dann zum eigentlichen Unfall zumindest wissentlich nicht beigetragen.
Eine Frage an dich, Theo, wie hättest du diesen Flug oder wie wärst du den persönlich angegangen?
Das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Frage und ich will da vorne wegnehmen, dass sowas, glaube ich, eigentlich jedem Piloten passieren kann. Also diese Abfolge von unglücklichen Ereignissen, wie man ja oft sagt, die kann VFA, VMC passieren, genauso wie IMC, IFA. Was ich mir angeeignet habe, ist ein System der Risikoanalyse, welches ich durchführe, bevor ich zu egal welchem Flug aufbreche. Und zwar arbeite ich damit so, ja, ich sag mal Red und Green und Yellow Flags. Also der eine oder andere kennt es vielleicht so aus dieser klassischen Risikobewertung. Da gucke ich dann quasi eine rote Flag. Wie viele rote Flags habe ich, wie viele gelbe, wie viele grüne? Und die zählt man dann zusammen. Und genauso mache ich das. Also ich gucke mir dann zum Beispiel an, wann bin ich zum letzten Mal geflogen? Bin ich in den letzten 90 Tagen 15 Stunden geflogen und in den letzten 7 Tagen, weiß ich nicht, davon 5, ja, auf genau diesem Muster, mit dem ich jetzt gerade heute fliegen will, okay, Green Flag. Ja, sind die Wetterbedingungen okay, na, die sind so mittelmäßig, okay, Yellow Flag. Ja, bin ich heute alleine unterwegs oder fliege ich mit meiner Partnerin und vielleicht meinem Kind noch? Okay, vielleicht das eher, dann auch ein Yellow Flag. Ja, und dann kommt aber vielleicht auch noch was hinzu, was auch ein Yellow und Red Flag sein könnte. Ich war am letzten Abend irgendwie, ja, ich war lange wach. Ich habe vielleicht auch nicht so gut geschlafen. Ich bin irgendwie auch schlecht aus dem Bett gekommen. Red Flag, ja. Ich habe extrem Zeitdruck und ich muss eigentlich um 12 in Hamburg sein, weil wenn nicht, habe ich einen wichtigen Geschäftstermin und dann droht mir ja irgendwas. Ja. Auftragsverlust, so. Noch ein Red Flag. Und da count ich immer so ein bisschen für mich und ich habe mir da so eine kleine Matrix gemacht für mich mit meinen wichtigsten Checks. Und wenn ich da über eine bestimmte Anzahl von Yellow Flags zum Beispiel rüber bin, dann fliege ich nicht mehr mit meiner Familie. Dann fliege ich alleine. Oder nicht mehr mit Dritten, für die ich verantwortlich bin. Weil dann kann ich immer noch selber entscheiden, okay, das ist jetzt vielleicht gerade so im Yellow-Bereich oder vielleicht gerade so am Rande meines persönlichen Komfortbereichs, aber ich kann das für mich entscheiden, dass ich das trotzdem machen möchte. Und wenn ich aber merke, okay, das sind zu viele Red Flags für mich, dann sage ich den Flug auch ab. Und das ist vielleicht ein System, was hilft, sich individuell zusammenzustellen, sich individuell zu überlegen, was sind für einen die Grenzen, ja, was ist für mich die Wolkenuntergrenze, die ist yellow, was ist für mich die Wolkenuntergrenze, die ist red, was ist für mich die Anzahl Flugstunden, die green, yellow, red sind, und so weiter und so fort. Und ich glaube, da kann man sich ein gutes System überlegen, weil was mir oft persönlich so geht, ist, dass ich im Nachgang, ja, wenn dann doch vielleicht mal ich feststelle, ah, ich habe was vergessen oder da ist mir doch ein Fehler unterlaufen, oft geht es mir so, dass ich im Nachgang denke, okay, ich habe es eigentlich auch wissen können oder ich hätte es auch wissen können, wenn ich im Vorhinein mal drüber nachgedacht hätte, mal diese ganzen Risk Factors zusammengezählt hätte. Ich bin oft nicht überrascht, ja, im Nachgang und ich glaube, das ist was dann wiederum zeigt, dass so ein Risk Assessment durchaus hilfreich sein kann.
Wir wollten euch mal einen IFA-Flug präsentieren, der leider tödlich geendet hat. Ich hoffe, wir haben das so respektvoll, wie es nur geht, für die beiden Betroffenen aus dem Unfall erstellen können, fragen können. Ich hoffe, die Fragen waren dementsprechend sachlich von meiner Seite gestellt. Theo, ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du diesen Unfallbericht mit mir durchgegangen bist. Wenn ihr Fragen habt zur IFA-Ausbildung, zum AZF, zum Sprachlevel, dann könnt ihr euch gerne an Theo wenden, weil der nimmt nämlich auch diese Sprachprüfungen ab. Die Links dazu findet ihr natürlich unten in den Shownotes, da verlinken wir euch alles. Ich sage jetzt erstmal an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Theo, für die Flugunfallanalyse aus Bonn-Hangela. Many happy landings und eine schöne Vorweihnachtszeit weiterhin.
Ja, vielen Dank dir, Fritz. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.